Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Natri-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Alice Millers. Die Revolte des Körpers ist ein psychologisch-essayistisches Sachbuch über die Folgen früher Verletzungen, besonders wenn Betroffene Schmerz. Wut und Angst aus Loyalität gegenüber den Eltern verleugnen. Die Psychoanalytikerin knüpft an ihre früheren Arbeiten zur Kindheit an und vertritt die These, dass der Körper verdrängte Erfahrungen nicht einfach vergisst, sondern sich in Krankheitssymptomen gegen anhaltende Selbstverleugnung wenden könne. Das 2005 erschienene Buch verbindet psychodynamische Deutung, kulturkritische Überlegungen und biografische Lektüren von Schriftstellern, darunter Friedrich Schiller, James Joyce, Marcel Proust und Yukio Mishima. Im Zentrum steht nicht eine medizinische Diagnoselehre, sondern Millers entschiedene Kritik an Erziehungsidealen und Moralvorstellungen. Die Elternschutz über die Anerkennung kindlichen Leidensstellen. Gerade die weitreichenden Verbindungen zwischen Trauma und körperlicher Erkrankung machen das Buch kontrovers. Es liefert ein prägnantes Deutungsangebot. Ersetzt jedoch keine differenzierte medizinische oder traumatherapeutische Abklärung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Körper als Gegeninstanz zur verdrängten Kindheitsgeschichte, Millers Leitidee lautet, dass ein Mensch belastende Erfahrungen gedanklich abspalten und die Eltern sogar idealisieren kann, während der Körper die erlittene Bedrohung nicht in gleicher Weise ausblendet. Revolte bezeichnet bei ihr daher keine bewusste Entscheidung, sondern die mögliche körperliche Reaktion auf einen lange aufrechterhaltenen inneren Konflikt. Wer in der Kindheit Abwertung, Gewalt, Missachtung oder emotionalen Entzug erlebt hat, musste häufig Gefühle wie Angst, Wut und Hilflosigkeit unterdrücken, um die Bindung an die Bezugspersonen zu sichern. Später kann diese Anpassung fortbestehen, die eigene Vergangenheit wird beschönigt, belastende Affekte werden als unzulässig erlebt und die Bedürfnisse anderer erhalten Vorrang. Das Buch verschiebt damit den Blick von der bloßen Symptombekämpfung auf die Frage, welche biografische Wahrheit ein Symptom im Denken der Betroffenen nicht vertreten darf. Miller formuliert diesen Zusammenhang sehr entschieden und versteht körperliches Leiden oft als Sprache des nicht anerkannten Kindes. Analytisch bedeutsam ist vor allem ihre Kritik an der Spaltung zwischen einem sozial angepassten Selbstbild und gespeicherten Erfahrungen. Ihre Kausalitätsthese ist jedoch nicht als allgemein gesicherte medizinische Erklärung zu lesen. Körperliche Erkrankungen haben vielfältige biologische, soziale und psychische Ursachen. Der Erkenntniswert liegt eher darin, die biografische und emotionale Dimension von Leiden nicht vorschnell auszuklammern. Zweitens. Moralische Elternloyalität und die Kritik am vierten Gebot. Ein zentraler Angriffspunkt ist für Miller die kulturell und religiös gestützte Forderung, Eltern ungeachtet ihres tatsächlichen Handelns zu ehren. Sie verbindet diese Norm mit der verbreiteten Erwartung, erwachsene Kinder müssten sich mit den Eltern versöhnen, dankbar bleiben oder deren Härte nachträglich entschuldigen. Das biblische vierte Gebot fordert zwar das Ehren von Vater und Mutter, nicht das Schlagen von Kindern. Miller untersucht jedoch, wie ein absolut verstandenes Elterngebot in autoritären Erziehungskulturen dazu beitragen kann, Gewalt und Demütigung unsichtbar zu machen. Für ein abhängiges Kind ist die Idealisierung der Eltern zunächst eine Schutzstrategie. Es kann sich kaum erlauben, jene Menschen als bedrohlich zu erkennen, von denen sein Überleben abhängt. Problematisch wird diese Anpassung nach Miller. Wenn sie im Erwachsenenalter zur dauerhaften Pflicht wird, Wut erscheint dann als moralisches Versagen, Erinnerung als Illoyalität und Selbstschutz als Egoismus. Das Buch plädiert deshalb nicht schlicht für Schuldzuweisungen, sondern für die Anerkennung dessen, was geschehen ist und was es emotional bedeutete. Besonders pointiert ist Millers Einspruch gegen Therapievorstellungen. Die Versöhnung als allgemeines Endziel behandeln. Eine tragfähige Beziehung oder Vergebung kann nicht sinnvoll gefordert werden, bevor Verletzung, Machtgefälle und reale Verantwortung klar benannt sind. Drittens. Schriftstellerbiografien als psychobiologische Fallektüren. Im ersten Teil entwickelt Miller ihre Perspektive anhand von Lebensläufen und Werken bekannter Autoren. Unter anderem Schiller, Joyce, Proust und Mishima. Diese Beispiele erfüllen eine doppelte Funktion. Einerseits sollen sie zeigen, wie sich Kindheitserfahrungen, künstlerische Themen, Selbstbilder und körperliches Leiden in einer Biografie verschränken können. Andererseits machen sie sichtbar, dass kulturell bewunderte Produktivität oder intellektuelle Brillanz keinen Schutz vor den Folgen früher Anpassung bieten. Am Beispiel Schillers greift Miller etwa die historische Normalisierung körperlicher Züchtigung auf und liest Krankheit als eine lange missverstandene Ausdrucksform des Körpers. Die Methode ist bewusst interpretativ, biografische Dokumente, familiäre Konstellationen und literarische Motive werden zu einer psychologischen Lesart verbunden. Das macht die Kapitel anschaulich, weil abstrakte Begriffe wie Verdrängung, Loyalität und Selbstentfremdung an konkreten Lebensgeschichten geprüft werden. Zugleich liegt hier eine Grenze des Buches. Aus späteren Quellen und Werken lassen sich weder eindeutige Diagnosen noch monokausale Erklärungen für Krankheiten ableiten. Millers Deutungen sollten daher als zugespitzte Hypothesen gelesen werden, nicht als abschließende historische oder medizinische Urteile. Gerade diese Spannung ist aufschlussreich. Das Buch fragt produktiv, welche kindlichen Erfahrungen in etablierten Künstlerbildern ausgeblendet werden, fordert aber eine kritische Distanz gegenüber seinen weitreichenden Schlussfolgerungen. Viertens, Krankheit als mögliche Sprache, Chancen und Grenzen der psychosomatischen Deutung. Miller verwendet Krankheit nicht bloß metaphorisch. Sie argumentiert, dass die Abwehr unerträglicher Gefühle körperliche Folgen haben könne und dass Symptome den Konflikt zwischen erlebter Vergangenheit und moralisch erwünschtem Selbstbild sichtbar machen. Damit steht das Buch im Umfeld psychosomatischer Fragestellungen, körperliche Beschwerden werden nicht automatisch als rein organisch oder rein psychisch betrachtet, sondern als potenziell verflochten mit Stress, Beziehungserfahrungen und inneren Konflikten. Seine Stärke besteht darin, gegen die Entwertung subjektiver Erfahrung zu argumentieren. Wer ausschließlich nach einem Defekt sucht, kann übersehen, wie chronische Anspannung, Angst oder Selbstüberforderung mit der eigenen Geschichte zusammenhängen. Die Schwäche entsteht dort, wo diese Einsicht zu einer überwiegend traumatischen Erklärung schwerer Erkrankungen verdichtet wird. Medizinisch sind psychische Belastungen und körperliche Prozesse komplex verbunden, aber daraus folgt nicht, dass eine bestimmte Krankheit den Nachweis einer verdrängten Kindheitserfahrung liefert. Eine solche Lesart könnte Betroffene zusätzlich belasten oder ihnen nahelegen, für ihre Erkrankung durch unzureichende Selbstwahrnehmung mitverantwortlich zu sein. Eine verantwortliche Rezeption hält daher beides zusammen Millers Aufforderung, Körpersignale und emotionale Biografie ernst zu nehmen, sowie die Notwendigkeit ärztlicher Diagnostik und evidenzbasierter Behandlung. Das Buch ist am fruchtbarsten als Kritik an emotionaler Verleugnung, nicht als universeller Schlüssel zur Krankheitsursache. Schließlich, die Anerkennung von Wut als Bruch mit der erlernten Selbstverleugnung, ein wiederkehrendes Anliegen Millers, ist die Rehabilitierung von Gefühlen, die in vielen Familien als gefährlich oder unanständig gelten: Wut auf Eltern, Trauer über Versäumtes, Angst vor früherer Gewalt und Empörung über Demütigung. Sie unterscheidet dabei implizit zwischen dem tatsächlichen Erleben und der erlernten Pflicht, dieses Erleben zu übergehen. Wer früh lernen musste, die Absichten der Erwachsenen zu entschuldigen, kann später über ein sehr angepasstes moralisches Vokabular verfügen, ohne Zugang zu den eigenen Grenzen zu haben. Für Miller ist gerade diese Diskrepanz ein Risiko. Das freundliche Urteil über die Eltern kann die innere Realität des Kindes zum Schweigen bringen. Die Anerkennung von Wut bedeutet bei ihr nicht, Aggression auszuleben oder biografische Beziehungen auf eine einzige Erfahrung zu reduzieren. Sie meint zunächst, Erkenntnisverletzung darf als Verletzung wahrgenommen werden, auch wenn die Täter nahestehende Personen waren, selbst überfordert erschienen oder gesellschaftlich respektiert wurden. Diese Position grenzt das Buch von Ratgebern ab, die schnelle Vergebung, positives Denken oder familiäre Harmonie in den Vordergrund rücken. Praktisch fordert es eine sorgfältige Selbstbefragung nach wiederkehrender Selbstabwertung, übermäßiger Pflichterfüllung und emotionaler Taubheit. Die mögliche Einsicht lautet nicht, dass jede Belastung aus der Kindheit stammt, sondern dass Loyalität ohne Wahrhaftigkeit den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen und Grenzen blockieren kann. Zusammenfassend: Die Revolte des Körpers richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser, die sich mit den Langzeitfolgen belastender Kindheitserfahrung, emotionaler Unterdrückung und familiärer Loyalität beschäftigen möchten. Es kann auch für Menschen anregend sein, die psychosomatische Fragen nicht auf ein rein technisches Krankheitsmodell reduzieren wollen. Der praktische Ertrag liegt weniger in konkreten Behandlungsschritten als in einem scharfen Fragenkatalog. Welche Gefühle wurden früh verboten? Wo wird familiäre Harmonie mit dem Leugnen eigener Verletzungen bezahlt? Und welche Rolle spielen Körperwahrnehmung, Stress und Selbstentfremdung im eigenen Leben? Solche Fragen können eine fachlich fundierte Psychotherapie oder medizinische Abklärung sinnvoll ergänzen, aber nicht ersetzen. Von vielen populären Büchern über Trauma unterscheidet sich Miller durch ihre kompromisslose Verbindung von Kindheitskritik, Moral- und Religionskritik sowie literarischer Biografie. Sie untersucht nicht nur private Familiengeschichten, sondern auch kulturelle Regeln, die Respekt vor Eltern über die Wahrheit des Kindes stellen können. Die Falllektüren berühmter Schriftsteller geben dem Buch zudem einen essayistischen Charakter, der über einen klassischen Selbsthilferatgeber hinausgeht. Seine Besonderheit ist zugleich sein Problem: Miller formuliert den Zusammenhang von verdrängter Erfahrung und schwerer Krankheit äußerst weitgehend. Wer das Buch liest, sollte seine moralische und psychologische Provokation ernst nehmen. seine medizinischen Generalisierungen jedoch kritisch prüfen. Als Anstoß, die eigene Geschichte ohne vorschnelle Entschuldigung zu betrachten, bleibt es ein markantes und kontroverses Werk. Wenn Sie unterstützen möchten Alice Miller, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.